Moin, Tagchen, Servus und Mahlzeit. Willkommen bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Malern. Ich bin euer Host Maxe und heute geht es um das Thema, wie kriege ich eigentlich Kinder und Arbeit unter einen Hut? Und was hat es eigentlich mit der Vier-Tage-Woche auf sich? Das ist mir heute ein bisschen geteilte Episode. Und dazu habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Ich bin sehr glücklich, heute im etwas kühleren Norden zu sitzen. Und zwar bei Jessica Hansen. Grüß dich.
Hi.
Hi. Und für alle, die gerade zuhören, ich sitze auch gerade im Kinderzimmer. Und zwar von deinem Jüngsten, ne?
Genau, von Pete.
Von Pete. Und da sind wir eigentlich auch gerade schon bei dem Thema. Während du dein Abendstudium gemacht hast, hast du deine Kinder großgezogen, den Malerbetrieb geführt. Und wie hast du das denn alles unter einen Hut gekriegt?
Ja, ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite, mit dem ich seit 20 Jahren verheiratet bin. Sonst wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen, ne? Die Omas wohnen nebenan. Aber gute Organisation. Das ist, glaube ich, das Nonplusultra, wenn man Familie und Beruf unter einen Hut bekommen möchte. Einfach ist es natürlich nicht. Also die drei Jungs halten mich auf Trab, nach wie vor noch. Sie sind jetzt keine Ja-Sager, eher Nein-Sager. Nein, also es ist schon wirklich eine Herausforderung, jeden Tag, klar.
Du hast zwei 17-Jährige, Zwillinge. Passt. Ja, klar. Beim ersten Mal legt man auch gleich mit Zwillingen los.
Ja.
Ja. Und wie alt ist der Kleine jetzt?
Der ist 9. Die Zwillinge werden 17. Ja, genau. Es ist bei uns in der Familie, naja, leider, na doch schon ein bisschen. Also ich habe immer Mitleid, wenn ich Eltern mit Zwillingen sehe. Ist bei uns beiden in der Familie, bei Tim und mir. Und wir haben dann natürlich nochmal, ja, volle Breitseite gekriegt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Zu drei wunderbaren Söhnen.
Das sind sie wirklich, ja.
Und wie hast du es, wie war da die Erfahrung für dich während des Abendstudiums? Also du hast tagsüber deinen Betrieb geführt.
Genau.
Mhm. Abends bist du studieren gegangen, beziehungsweise zur Schule gegangen. Und gleichzeitig hast du dir dann noch mit Tim die Aufgaben reingeteilt, was das Thema Kindererziehung angeht. Also wer hat denn da was gemacht?
Ja, also ich habe das eigentlich immer so organisiert, dass ich von Montag bis Donnerstag auf den Baustellen war, sprich Akquise gemacht habe, Neukunden bedient habe. Freitags habe ich dann eigentlich immer Haushalt gemacht, vormittags gekocht und Tim hat gearbeitet. Und um 1 musste ich immer los, weil die Schule hat 14:30 bis 22:30 Uhr ging die freitags immer. Und Teil 1 und 2 musste ich dann natürlich in Husum machen. Ja. Teil 3 und 4 habe ich in Vollzeit gemacht, den Ausbildereignungsschein und das Betriebswirtschaftliche, das war das Schlimmste in 6 Wochen. So. Und da habe ich so gut vorgearbeitet, was die Aufträge angeht, dass ich dann 6 Wochen raus war und Tim natürlich auch auf die Baustellen gefahren ist. Der war zu dem Zeitpunkt halt bei mir ein bisschen mit in der Firma, hat auch seine Firma aufgebaut. Ja, das ist schon, ja, also schlimm gewesen. Also es war wirklich hart. Aber durch diese gute Organisation, das haben wir dann hinbekommen. Und dann nachher, als es in den Prüfungsmodus ging, habe ich mich natürlich auch rausgezogen, weil dieses Lernen zu lernen war für mich wirklich schlimm. Also ich habe jetzt nicht in der Woche gelernt, da war ich durch. Also ich bin ja dann immer morgens Frühaufsteher, 4.40 Uhr geht mein Wecker, dann bereite ich immer alles vor und die Maler kommen um 6 oder um 7. Jetzt ist es ja bei uns ein bisschen flexibel. Ja, aber wie gesagt, nicht nochmal.
Wie groß wart ihr damals?
Wir sind immer so mit Azubis um die 10 gewesen. So.
Mhm.
Ja, jetzt haben wir uns ja verdoppelt. Nicht von den Gesellen, aber von den Mitarbeitern an sich. Ich habe auch im Büro aufgestockt, weil ich halt einfach merke, dass ich das nicht schaffe als Mutter. Und das, ich bin gerne Mutter und das soll auch so bleiben.
Ja.
Also wenn der Job einen auffrisst, dann hat man ja auch eine gewisse Aggression zwischendurch mal. Und das will ich nicht. Also nee, das möchte ich nicht.
Nee, das will man ja nicht an den Kindern
auslassen.
Nee,
genau. Und ja, das kann schnell mal passieren. Also auf jeden Fall war es in der Meisterschule so, dass meine Kinder immer noch ein Trauma hatten. Also ich war da schon mit der Kneifzange anzufassen, ja, gerade. Also ich hatte Angst, dass ich das nicht bestehe, Angst zu versagen. Alle wussten, ich mach die Meisterschule und ich glaube, dass einige sich auch gefreut hätten, wenn ich es nicht geschafft hätte. Und nee, das war nicht gut.
Ja, das glaube ich. Du bist gerne Mama.
Ja.
Und da stehst du dazu. Und trotzdem bist du die Malerin.
Genau.
Und du bist ja auch nicht unbekannt, kann man schon so sagen. Also du hast mir heute Morgen noch erzählt, du warst, ist nicht deine erste Podcast-Aufnahme, die du machst?
Genau. Ich hatte schon drei. Ich bin sogar in einem Buch, hat ein Autor mir ein kleines Kapitel geschenkt. Fand ich auch ganz nett. Also diese ganze verrückte Zeit, es war ja eigentlich, ich habe ja nicht hier geschrien, hallo, hier bin ich, die Malerin macht eine 4-Tage-Woche. Es war wirklich ja ein Zufall, dass die auf uns aufmerksam geworden sind. Und dann hat natürlich jeder von der Zeitung gesehen, was los ist hier in dem kleinen Osterbü. Und dann haben sie mich natürlich gefragt und ja, und so ging der Wahnsinn weiter, bis ich im Februar dann sogar bei Hart aber Fair war, in der Talkshow, da Herrn Heil kennengelernt habe, der zu mir gesagt hat, er möchte mich mal besuchen kommen. Habe ich natürlich nicht geglaubt. In dem Moment habe ich gedacht, ja, du Schnacker, machst du eh nicht. Und er hat es tatsächlich gemacht im Mai. Und das war wirklich Wahnsinn, was hier in der Werkstatt los war. Also es waren wirklich auch wieder alle Sender da. Ja, es war verrückt. Also zwischendurch habe ich echt gedacht, kneif mich mal. Also
kam die 4-Tage-Woche daher, dass du auch Zeit gewinnen wolltest für die Familie? Oder was war der ausschlaggebende Grund, dass du damit angefangen hast?
Also ich habe keine 4-Tage-Woche, leider noch nicht. Ich bin dran. Ich habe es noch nicht so hingekriegt. Nein, das war wirklich aus der Not heraus. Also ich hätte meinen Laden sonst schließen müssen. Wir waren damals 4 Gesellen. Ich hatte so viel zu tun. Also das war, natürlich habe ich mich immer gefreut, dass die Auftragsbücher voll waren. Aber es war wirklich so, dass die Gesellen so angefressen waren von dieser Auftragslage. Wir Druck hatten, samstags gearbeitet haben. Die Stimmung war wirklich für einen Arsch, wirklich. Also es war grauselig. Und dann habe ich zu Tim gesagt, wenn wir jetzt nichts ändern, dann können wir dicht machen. Also die Kunden sind unzufrieden mit der langen Vorlaufzeit. Also 8-9 Monate waren es nachher.
Wow.
Ja, so. Und naja, und viele sagen immer, sie ist die 4-Tage-Woche. Bin ich ja gar nicht. Also ich sag mal, Dänemark ist Vorreiter seit Jahrzehnten. So. Und das war für mich immer, ich habe immer geguckt und habe immer gedacht so, wow, warum kriegen die das hin und warum kriegen wir das nicht hin? Und dann habe ich immer so gesagt, Mensch, weißt du was, ich mache mal die 4-Tage-Woche. Haben wir dann immer so gesagt. Und dann haben wir wirklich auf den Freitag gesagt, wir machen das jetzt. Haben uns am Wochenende hingesetzt, über Social Media gepostet. Ja, immer halt so 4-Tage-Woche. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen? Nicht abwerben. Das war ja auch immer das Thema hier im Umkreis, jetzt wirbt sie ab. Nein, habe ich nicht. Ich habe welche aus der Industrie gewinnen können. Das hat mich gefreut. Viele, die Maler gelernt haben, haben nachher den Berufszweig gewählt, weil sie sich einfach nicht mehr wohlgefühlt haben im Handwerk. Also bezahlbar und Klassiker ist morgens um 6 los, abends um 6 zurück, 8 Stunden bezahlt. So, das war bei meinem Vater früher auch so in der Maurerbranche. Und dann habe ich angefangen, die Fahrzeiten zu bezahlen. Die flexiblen Arbeitszeiten, das war eigentlich das Ausschlaggebende, nicht die 4-Tage-Woche. Weil viele unserer Mitarbeiter machen sie gar nicht. Die sagen, nö. Aber das Gefühl zu haben, zu können, zu sagen, Mensch, doch, Freitag habe ich doch was anderes vor. Ich mache 4-Tage-Woche. Und das ist halt das, diese flexiblen Arbeitszeiten, das ist eigentlich das Nonplusultra bei uns. Also wir haben natürlich auch die Mitarbeiter gefragt, was findet ihr hier super, was findet ihr doof? Auch gerne mal eine Kotzrunde machen wir auch ganz gerne, weil man wird ja auch betriebsblind, ne? Man denkt ja mal, es ist alles toll und aber jetzt habe ich halt auch Mütter eingestellt, weil ich halt ja auch wusste, wie es war, wenn man gerne Mutter sein möchte und in dem Beruf arbeiten will. Und jetzt fangen die Muttis um 8 an, manchmal 8:30, manchmal 7:30. Es ist immer je nachdem, wie die Männer wie die Partner dann halt arbeiten, ne? Aber wenn wir es rechtzeitig wissen und mit den Kunden besprechen, dann läuft das.
Cool.
Ja.
Das heißt, ihr könnt im Vorfeld schon gucken, die Projekte stehen jetzt an und da da können wir theoretisch um 7 oder auch erst um 8 anfangen, können das vorher mit den Auftraggebern besprechen und dann ist man da in der Hinsicht sozusagen flexibel, den Bau abzuschließen.
Genau.
Ja. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Für diejenigen, die eine 4-Tage-Woche machen, arbeiten die dann trotzdem die vollen 40 Stunden oder 35 Stunden oder arbeiten die dann auch reduziert, dass sie nicht an einem Tag irgendwie 10 Stunden reinhauen müssen?
Das müssen sie nicht. Das ist ja halt auch, in der Regel ist es zwischen 36 und 38 Stunden. Mhm. Und natürlich haben wir auch die steuerlichen Vorteile genutzt. Das heißt Sachbezüge, Verpflegungsmehraufwand. Also wir haben versucht, den Nettolohn so weit es geht zu pushen. Und dadurch, dass ich die Fahrzeiten bezahle, ist ja quasi ab der Werkstatt, wenn wir jetzt in Kiel zum Beispiel arbeiten, das sind 40 Minuten Fahrt, hin und zurück sind es schon 1,5 Stunden. Das ist schon Arbeitszeit. So. Da habe ich auch viele Hater bekommen, auch von den Kollegen. Aber ich habe natürlich auch, die Jungs und Mädels haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir in der Freizeit zu deinen Baustellen fahren. Und den Satz muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist so. Das kann ja kein Mensch verlangen. So. Und bei den Kunden ist es total positiv. Also ich habe da natürlich auch gesagt, wir stellen um. Und ja, aber dadurch, dass wir diesen Fachkräftemangel haben, sind sie ja überhaupt froh, wenn einer kommt.
Ja, ich finde das auch schön, dass du das auch nochmal betont hast, dass du nicht abgeworben hast, weil wenn ich mit anderen Betrieben über das Thema Recruiting spreche, dann sagen die, es gibt ja eh keine mehr und dann muss ich ja zwangsweise bei irgendwem abgraben. Aber das muss ja gar nicht sein.
Nein.
Also du findest da draußen ja willige Leute, die entweder die Handwerkserfahrung haben, aber woanders mittlerweile arbeiten oder vielleicht auch den einen oder anderen Quereinsteiger.
Genau.
Und du hast die Hater auch betont an der Stelle.
Ja, das muss ich auch. Die nerven mich.
Ja, das tun sie meistens. Das klingt für mich auch so ein Stück weit nach ein bisschen Generationskonflikt. Okay, du guckst kritisch, klingt nicht so nach Generationskonflikt.
Ja, doch, klar.
Ja, also was ich jetzt auch herausgefunden habe über die Zeit, ich versuche es mal weich zu formulieren, dass eher die etwas Älteren sagen, ja, wir mussten da damals auch durch und warum sollte ich dir jetzt die Fahrzeit bezahlen? Das Leben ist kein Ponyhof und jetzt hab dich mal nicht so. Und klar, wenn das dann aber jemand anderes macht und das dann auch anbietet, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen angesäuert oder angefressen.
Natürlich, klar. Aber es war natürlich, ich habe natürlich insbesondere an meinen Betrieb gedacht, so, ne? So, wie kann ich es besser machen? Und was kann ich verändern? Und das war halt also eine starke Veränderung, die auch gemacht werden musste. Und ich bin da ganz fest von überzeugt, in 1, 2, 3 Jahren werden das alle machen müssen. Das ist so.
Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil dein Konzept so flexibel ist, dass du es auch für dich umsetzen kannst und dass ihr einen praktischen Weg gefunden habt, das auch umzusetzen. Weil wir diskutieren viel immer noch auf einer rein theoretischen Ebene darüber. Die wenigsten setzen es um, beziehungsweise probieren es, weil viele sich im Vorfeld natürlich die Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt eine 4-Tage-Woche mache, müssen dann alle die 4-Tage-Woche machen, wie schaffe ich dann meine Baustellen abzuarbeiten, was ist, wenn der Auftraggeber sagt, nee, das muss alles am Freitag oder am Wochenende abgearbeitet werden und jetzt wollen meine Mitarbeiter aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten. Also ganz viele Diskussionspunkte, kann ich das überhaupt realistisch umsetzen, aber ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass die 4-Tage-Woche eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende war, sondern die flexible Arbeitszeit. Genau. Wie viele nutzen denn tatsächlich bei dir jetzt aus dem Team die 4-Tage-Woche und wie viele gehen trotzdem 5 Tage und gehen quasi flexibel?
Es ist unterschiedlich. Also ich habe ja auch umstrukturiert, wir haben 6 Autos und immer 2er-Teams. Hatte ich vorher auch nicht. Viele fanden das immer blöd, alleine los, kann ich auch total gut verstehen. Zu zweit versteht man sich einfach auch besser und wenn man nachher länger arbeitet, weiß der andere auch, was der eine tut und was, ne, was halt auch, es läuft halt einfach. Das haben mir neue Mitarbeiter quasi gezeigt, dass es geht. Die haben sich bei mir vorgestellt und haben gesagt, wir nur zu zweit, sonst gar nicht. Und wir wollen immer zusammenarbeiten, sonst gar nicht. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, wie soll ich das denn machen und so, ne? Also das ist natürlich, aber es funktioniert. Das habe ich mir abgeguckt von denen und das ist wirklich gut. Es ist wirklich, im Moment wir sind 12 Gesellen. Im Moment machen es alle 4 Tage. Aber letzten Monat haben das, glaube ich, 4 nicht gemacht. Mhm. Ja. Es ist wirklich, ich frage schon gar nicht mehr, das machen die Mädels im Büro. Und dann wird das mit den Baustellen abgesprochen. Und wie du sagst, wenn natürlich der Kunde sagt, nee, dann arbeiten wir in zwei Schichten. Montag bis Donnerstag, Dienstag bis Freitag. Es ist natürlich, man muss halt sprechen. So, und es natürlich ist das keine Schablone für alle Betriebe, so wie ich das mache, ne? Um Gottes Willen. Also nochmal an die Hater da draußen. Ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es tun. Es kann ja auch woanders nicht funktionieren. Zum Beispiel, wir haben ja nur Privatkunden. Das ist natürlich auch noch was anderes bei uns. Und so, wenn man mit Architekten arbeitet, das machen wir ja gar nicht, stelle ich mir es auch schwierig vor, klar. Aber diese flexiblen Arbeitszeiten sind nicht schwierig. So, jeder hat Kinder oder fast jeder. Und alle wollen gute Eltern sein und wir wollen alle unseren Job machen. Und wenn man da nicht flexibel ist, ja, tut mir leid, dann.
Das finde ich spannend, dass du sagst. Du lebst es aber selber nicht. Du machst keine 4-Tage-Woche.
Nee, ich habe es noch nicht hingekriegt. Aber ich mache freitags immer Büro. Und dann koche ich natürlich auch, weil die Jungs dann kommen. Und wir essen freitags eigentlich auch immer alle gemeinsam. Natürlich ist es auch so, dass ich Kunden habe, die freitags vormittags nur da sind. So. In der Regel mache ich es nicht. Diese Woche ist es wieder so, dass da ein Termin ist, aber nicht dramatisch. So.
Ja. Also für dich alles noch in einem vertretbaren Raum.
Ja, und ich bin ja auch Chef und Mutter und das geht halt nicht. Okay. Aber ich nehme, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zum Geburtstag Karten bekommen von Caroline Kebekus, da bin ich mittwochs dann um 11 raus. So.
Ja.
Das ist dann meine 4-Tage-Woche.
Ja, ja, das kann man sich auch mal gönnen.
Ja, ja. Und das kann man.
So. Ja. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, na, du musst dann Essen kochen. Mit wem habe ich denn im Vorfeld telefoniert, als wir den Termin hier festgemacht haben? Von deinen Mädels aus dem Büro?
Mit Michi.
Mit Michi.
Genau.
Auch also, super coole Sau, muss ich ja mal sagen. Und die meinte dann zu mir, ja, aber dann müsst ihr bis dann und dann durch sein mit der Aufnahme. Und ich so, hat sie dann noch Anschlusstermine? Nee, die kocht dann Essen für die Jungs. Ist ja klar.
Genau.
Ja. Aber auch mit einer Selbstverständlichkeit fand ich großartig.
Ja, ja. Ich habe es heute Morgen jetzt aber schon gemacht. Wenn ich morgens später Termine habe, so wie mit uns jetzt, dann koche ich morgens immer vor. Das passt auch gut für 2 Tage.
Sehr gut. Was gibt's? Ja,
bisschen Gulasch mit Nudeln.
Das ist mal ein richtiges Essen.
Die lieben das, die Jungs.
Ja, das gehört auf, das ist auch so ein Kinderessen, das kann nicht aussterben. Das ist einfach genial. Das ist wie Königsberger Klopse. Das kann man auch.
Ist wirklich so.
Ja.
Also, ja.
Sehr schön. Jetzt muss ich nochmal ganz doof nachfragen. Mhm. Macht einer oder beide von den Zwillingen bei dir die Ausbildung?
Nee, einer.
Einer.
Der andere hat es versucht, das war aber nicht seins. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Obwohl, nee, er hat da keinen Bock zu und das finde ich auch in Ordnung. Also der ist fertig mit der Schule, hat sich einen festen Job gesucht, weil er nicht weiß, was er lernen soll. Mhm. Aber ich finde das noch okay. Ich bin ja auch erst mit 19 in die Ausbildung. Ich wusste ja auch nicht so richtig, was ich werden wollte. Aber er muss was tun. Chillen ist hier bei uns nicht.
Ja.
Also ich höre das auch von vielen, mein Sohn oder meine Tochter bleibt erstmal ein Jahr zu Hause, eine Findungsphase. Genau, nicht bei uns.
Ja, aber gut, wenn er parallel arbeiten geht, dann kann er sich ja Gedanken machen, aber er tut schon was.
Ja,
ja.
Das ist hier ganz wichtig
bei uns. Und wer macht jetzt die Ausbildung von den beiden?
Michel. Der kommt jetzt ins zweite Lehrjahr. Möchte den Betrieb gerne übernehmen, weiß ich nicht. Also er ist 16, ne?
Ich finde das ambitioniert. Ich finde das schon mal schön.
Absolut.
Ja. Aber ich stelle jetzt mal so ein bisschen die kritische Rückfrage, wie warst du denn so mit 16?
Ja, nee, ich will das gar nicht beantworten. Also er hat es ja von keinem Fremden. Nein, also ich finde es gut, dass er ein Ziel hat.
Ja.
Und wie gesagt, 2. Lehrjahr, 1. Lehrjahr war noch so ein bisschen Welpenschutz. Aber es ist halt auch nicht einfach, ne? Mutter und Chefin zu sein. Also wir kacheln oft aneinander.
Mhm.
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gar nicht mehr so viel zu ihm sage, sondern das auch abgebe. Und da hält er wirklich auch den Mund. Also das ist auch wichtig. Und mir ist es halt auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sagen, Mensch, der döch nix. Oder, ne? Also das ist halt auch wichtig. Nicht nur, weil er der Sohn von der Chefin ist. Und was ich ganz sympathisch bei ihm finde, er sagt nie, dass er der Sohn von der Chefin ist bei der Kundin. Das, also er ist eher eine Auster, würde ich sagen.
Okay.
Der andere redet ganz viel, der kommt eher nach mir. Und Michael kommt nach Tim.
Ah, das ist ja auch spannend.
Ja.
Ja. Und wo legt er da jetzt gerade seinen Fokus drauf? Also ja klar, erstmal die Ausbildung schaffen, aber was ist das, was ihm so liegt? Also ist es mehr so die Bürokomponente oder wirklich das auf der Baustelle mit den Händen arbeiten?
Baustelle. Absolut. Also Schule ist wirklich, ja, da muss er sich richtig hinsetzen. Also er muss echt lernen. Das musste ich aber auch immer. Also mir ist nicht zugeflogen. Mein Mann ist leider so, der liest sich was durch und hat es gleich. Das ist bei uns leider anders. Aber er ist ein Macher. Also er ist auch ein absoluter Handwerker, ist praktisch richtig gut. Aber in der Theorie, da muss er, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben.
Ja, kann er ja nichts für, ne? Hat er sich nicht ausgesucht.
Eben. Genau.
Ja. Aber cool, dass du schon mal jemanden hast, der überhaupt bereit ist, in deine Fußstapfen zu treten und das auch aus eigener Ambition, sage ich jetzt mal. Weil viele haben ja auch das Thema mittlerweile, dass sie gar keinen Nachfolger aus den eigenen Reihen sozusagen rekrutieren können. Also da geht es nicht mal mehr um aus der Familie oder nicht, sondern selbst von den Mitarbeitern würde dann keiner mehr den Laden sozusagen übernehmen. Und wir haben es da draußen auch mit einem ziemlich schwierigen Markt zu tun, was das ganze Thema Mitarbeiter und Betriebsübergabe angeht, weil viele finden ihren Betrieb natürlich richtig toll. Und gerade wenn sie so kurz vor der Rente sind, sagen so, nee, der ist aber mindestens so und so viel wert, weil ich habe ja die ganzen tollen Stammkunden und ich habe ja mir so einen tollen Namen aufgebaut. Und dann kommt so ein Jungscher und sagt, ich kaufe deinen Laden, aber nur zum halben Preis. Mhm. Dann haben wir dann natürlich schon wieder so eine gewisse Reiberei. Von daher umso schöner eigentlich, dass du da so schönen Ausblick schon mal hast.
Ja, absolut. Also es war auch wirklich nicht so, dass ich ihn da reingedrängt habe. Er war schon als kleiner Junge immer mit auf der Baustelle. Der hat auch echt Bock gehabt. Aber ich habe zu Michael gesagt, wenn du den Betrieb übernimmst, dann änderst du auch den Firmennamen. Also das finde ich schon, also die Malerin bleibt nicht. Ich finde schon wichtig, dass er, ja, man soll wissen, dass er von uns kommt. Aber ich finde es gut, wenn er marketingtechnisch sich noch was Neues ausdenkt.
Ich glaube, da hat er noch ein paar Jahre Zeit.
Hat er.
Bis er sich einen neuen Namen überlegen muss. Ja, also das passt dann auch vielleicht nicht mehr so ganz, wenn du nicht mehr im Unternehmen bist.
Genau.
Ja. Ah ja. Und du hast schon gesagt, also ihr wohnt hier in diesem Haus. Ich finde dieses Grundstück auch super schön. Also ihr habt hier die Werkstatt, das Büro gleich alles auf einem Fleck. Dann hier hinten, also ein Steinwurf weiter ist sozusagen euer Grundstück mit dem Haus. Und wir sitzen ja gerade in dem Kinderzimmer. Das heißt, du hast aber da in dem Punkt auch ein bisschen ganz schön viel Verantwortung, wo du sagst, ne, ich kümmere mich ums Haus, hast du gesagt, ne, ich koche. Ich kümmere mich um die Kids und dann bin ich ja auch noch die Malerin.
Ja.
Wie sieht denn dein Arbeitsalltag so im Allgemeinen aus, dass man das mal auch so ein bisschen greifbar machen kann? Weil das klingt so, als hätte dein Arbeitstag 36 Stunden.
Nein, das ist nicht so dramatisch. Also mein Mann ist ja auch noch da. Und wir haben das wirklich so gemacht. Die Großen sind ja jetzt fertig quasi. Die können sich ja alleine versorgen. Natürlich koche ich für sie, klar. Pete ist dienstags immer bei Oma. Bei meiner Schwiegermutter nebenan, den ganzen Tag. Mittlerweile ist er natürlich auch 9 und fährt auf den Fußballplatz, aber dann koche ich dienstags halt für Pete nicht, muss keine Hausaufgaben mit ihm machen und dann habe ich wirklich immer den ganzen Tag voller Termine, schreibe die Angebote mit Michi und die letzten Tage sind immer vormittags und dann bin ich aber wirklich immer mittags zu Hause und versuche dann mit Pete die Hausaufgaben zu machen. Also es ist wirklich ein Albtraum, also das ist wirklich das, was am alleranstrengendsten im Moment ist, wenn er dann von der Schule kommt, ist und dann noch Hausaufgaben machen. Und dann versuche ich halt wirklich, dass ich dann nicht mehr rausfahren muss. Und mittlerweile nach 10 Jahren Selbstständigkeit, das Büro, also Michi ist halt 40 Stunden da. Britta ist auch für mich noch ein bisschen zuständig und das ist schon Luxus. Also, ne? Und wenn ich dann mal nicht ans Telefon gehe, dann wird das an die Werkstatt weitergeleitet und ich weiß, dass einer rangeht. Das war, als die Zwillinge klein waren, natürlich ein Problem. So, da habe ich natürlich auch mal, ja, irgendwas blieb auf der Strecke. Ne? Entweder waren es die Hausaufgaben oder ja, der Betrieb. Und mir war es halt immer wichtig, immer erreichbar zu sein. Aber wenn man jetzt mal nicht ans Telefon geht, ist es auch nicht schlimm. Wir rufen ja zurück. Aber man muss das lernen, ne? Ja, und Tim ist halt auch da und der arbeitet ja auch von zu Hause aus. Und wenn ich dann nachmittags nochmal los muss oder irgendwelche Abnahmen machen muss, dann setzt er die Termine nachher auch, also natürlich auch so, dass es passt. Aber manchmal, also ich freue mich immer aufs Wochenende. Ja. Also, ja.
Das klingt auf jeden Fall gut durchgeplant und gut durchorganisiert, damit das auch alles stemmbar ist. Was ich so cool finde bei dir, du bist eine Powerfrau und bist aber trotzdem auch eine Mutti.
Ja.
Ja, also es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, dieses Bild, was manchmal gezeichnet wird von Frauen, die sich dann entscheiden müssen, Karriere oder Familie. Mhm. Und ich sage jetzt mal, die klischeehaft, ich zeichne jetzt mal ein Bild, dieses Klischeebild, wenn ich jetzt eine Karriere mache, ne, dann habe ich auch keine Zeit für eine Familie und auch keine Zeit für eine Kinder. Ich habe vielleicht noch einen Partner und dann spiele ich hier Double Income, No Kids und dann gucke ich, dass ich erfolgreich werde. Und dann, wenn ich dann irgendwann die Karriereleiter hochgestiegen bin, kann ich auch sagen, ja, dann bin ich vielleicht soweit mit Mitte 30, vielleicht das erste Kind in die Welt zu setzen. Und das hast du nicht so gemacht.
Nee, also für mich war es immer ganz wichtig und für Tim auch, junge Eltern. Und ich glaube, ich hätte die Nerven jetzt auch gar nicht mehr. Also meine Freundinnen, die haben alle jetzt kleine Kinder. Und ich finde es immer toll. Ich habe die gerne auf dem Arm, aber ich gebe sie auch super gerne wieder ab. Also ich war 23, als ich schwanger wurde mit Mats und Michel. Und das ist früh, ja, aber ich hatte ja eine Ausbildung fertig. Also schon mal Klischee erfüllt. Ne? Und also für mich war das, oder für uns war das nie eine Frage, dass ich bis über 30, ich war 32 mit Pete, das fand ich schon spät. Mhm. Der war also noch nicht so lange geplant, aber irgendwie haben wir uns noch nicht komplett gefühlt. Ich muss dazu gestehen, ich habe mir natürlich auch immer ein Mädchen gewünscht.
Du wurdest nicht belohnt.
Nein, eine kleine Jessie nochmal. Mein Mann sagt immer, ach Gott sei Dank, du reist völlig. Also ich habe auch super gerne geritten, also ich bin über 20 Jahre, ach, noch länger glaube ich, ja 30 Jahre geritten, hatte auch lange ein Pferd und habe vor 2 Jahren jetzt meinen Friesen verkauft, das war immer noch so mein Ausgleich, aber den musste ich leider verkaufen und ich habe zu meinem Mann gesagt, oh, wenn ich ein Mädchen gehabt hätte, die wäre weiter geritten und dann hätten wir ein Thema zusammen gehabt, aber alles gut. Ich bin jetzt auch gerne auf dem Fußballplatz am Wochenende und feuer Piet an und
ja, also ich meine, es ist noch nie zu spät für Umerziehung. Also ja. Du kannst Peter auch noch auf den Friesen setzen.
Nein, alles gut. Ist alles gut, so wie es ist. Ich bin durch mit Kindern und freue mich, dass ich so eine junge Mama bin. Also auch selbst beim Elternabend bin ich schon mit die Jüngste.
Ja, also ja. Für heutige Verhältnisse bist du auf jeden Fall eine super junge Mama.
Ja.
Was aber auch total charmant sein kann. Also das... Man wird ja älter.
Genau.
Und mit dem Alter schwinden ja irgendwann auch so ein bisschen die Kräfte.
Das stimmt.
Also.
Das ist wirklich so.
Was hat ein Freund von mir die Woche erzählt? Der sagte zu mir, du Max, hast du dich eigentlich mal gewundert, warum jetzt ab 30 das irgendwie sich alles so schwer anfühlt? Ich so, nee. Naja, überleg mal, was früher im Mittelalter so die normale Lebenserwartungszeit war. Ja, Lebenserwartung war, ja, so Anfang, Mitte 30. Du, wir werden quasi nur noch von Medikamenten gerade am Leben gehalten. Und Das war dann einfach so das Gesprächsthema. Und da ist es natürlich cool, wenn du früh angefangen hast, total. Dann hast du noch den jugendlichen Elan.
Ja, also ich freue mich jetzt auch aufs Älterwerden. So auch mit den Großen, die werden jetzt 17, arbeiten. Ja, es ist toll.
Wenn die werden jetzt 17. Du warst mit 23 das erste Mal Mama. Das heißt, du hast, wenn sie nach dir kommen, in 6 Jahren eventuell das Glück, schon Oma zu werden.
Ich finde es toll. Ja, ich sage immer zu meiner Nachbarin, ich schenke bald einen Autoschlüssel und du die Kindergartentasche. Ich weiß nicht, was besser ist. Also nein, alles gut. Manchmal ist es ja auch so, dass es sich halt nicht anders planen lässt. Aber ich bin halt schon, seit ich 15 bin, mit Tim zusammen.
Wahnsinn.
Ja. Und wir haben jetzt dieses Jahr unsere interne Silberhochzeit gefeiert. 25 Jahre. Wir sind 20 Jahre verheiratet und 25 Jahre zusammen. Genau, und ich glaube halt, wenn du halt auch schon 8 Jahre mit einem Partner zusammen bist, dann kannst du auch es, ne, Kinder in die Welt setzen. Klappt natürlich nicht immer, man hat natürlich auch schon Sachen gehört, aber ja, bei uns hat das gut geklappt.
Cool.
Ja.
So, gibt es eigentlich irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du eigentlich schon, was du schon immer mal sagen wolltest, was dich im Interview noch nie jemand gefragt hat?
Spontan eigentlich nicht. Also ich möchte immer nur da also festhalten, dass ich nicht abwerbe. Das kotzt mich so an, ey, wann die das immer sagen. Ja, und natürlich ist es auch so gewesen, dass der ein oder andere, nein, es waren wirklich nur zwei, die den Betrieb gewechselt haben, aber auch nicht ohne Grund. So. Mhm. Ne? Also, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch viel Zuspruch, da habe ich mich drüber gefreut. Ich bin jetzt im November zum Beispiel nach München eingeladen. Der Maler und Lackierer, der Obermeister, hat angerufen. Also da bin ich richtig stolz drauf und ich freue mich da riesig drüber. Und abends geht es noch ins Wirtshaus. Und ja, hier in der Gegend ist es leider ein bisschen ja, negativer, aber ich versuche damit umzugehen.
Schnappen wir uns doch mal direkt den Punkt. Also, wenn du Geschichten erzählst, ob nun im Radio, über Podcast, über Social Media oder was man so in der Zeitung so über dich schreibt, dann kriegst du da ja auch positiven Rücklauf, gerade so aus dem gesamten Bundesgebiet. Mhm. Und hier in der Region sieht es dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Also da wird nicht nur gefeiert?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin auch jetzt die letzten Wochen angeschissen worden. Ja. Aber da haben sie sich die falsche ausgesucht. Also ich kann die Menschen immer gar nicht verstehen. Also ich glaube, Neid und Missgunst, das ist wirklich eine Volkskrankheit geworden oder schon immer gewesen. Ich war natürlich auch noch nie in so einer Position. Also ich bin von Natur aus kein neidischer Mensch. Ich kann gönnen. Also man muss gönnen können, hat meine Oma immer gesagt. Das ist gut fürs Karma. Aber es gibt halt auch solche Menschen, die das nicht können. Mhm. Und ich glaube, das sind halt auch die Menschen, die bei sich ganz viel Baustellen haben, sich nicht trauen, da ranzugehen, aber gerne bei anderen rumbohren. Leider.
Finde ich spannend, dass du genau das Thema ansprichst, weil das ist ja ein Thema, was uns im gesamten Handwerk begleitet.
Absolut.
Dass viele Betriebe Baustellen haben. Und es ist ja bekanntlich immer das Gras grüner auf der anderen Seite.
Ja, genau.
Und auf der anderen Straßenseite. Und man hat aber auch häufig nicht die Zeit oder zumindest gefühlt nicht die Zeit. Also man muss sich bewusst die Zeit nehmen, an seinem Betrieb zu arbeiten und was zu strukturieren oder was zu verändern, um dann eine bessere Ausgangslage zu erreichen, als man die jetzt gerade hat. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, früher war es ja der Klassiker, boah, der auf der anderen Straßenseite, den mag ich nicht. Mhm. Also, das ist ja mein Konkurrent, ne? Der nimmt mir ja noch die Aufträge weg. Und eigentlich haben wir ja so ein Stück weit den Luxus, oder viele haben den Luxus, dass die Auftragsbücher voll sind.
Ja.
Obwohl die Zeiten eigentlich gerade schwierig sind, haben viele trotzdem volle Auftragsbücher. Und bei dem einen oder anderen sind sie vielleicht nicht ganz so voll. Und wir sehen jetzt gerade auch in der jüngeren Generation, dass da ein anderer Austausch stattfindet. Da ist es nicht mehr, boah, der auf der anderen Straßenseite, das ist jetzt der Bösewicht, sondern der auf der anderen Straßenseite, der hat vielleicht gerade nicht so viel zu tun. Vielleicht kann ich mit dem ja auch mal kooperieren,
genau, dass
der mir auch ein bisschen was von der Last abnimmt. Aber das ist in deinem Falle mit deinen Hatern nicht so gut denkbar, ne?
Nein, ich würde es machen, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß ja mittlerweile, wer gegen mich schießt, und ich finde es ganz, ganz traurig. Aber man bekommt ja immer das zurück, was man anderen, ja. Mhm. Also ich finde es ganz, ganz gruselig. Aber ich habe einen ganz netten Kollegen aus Husum, mit dem habe ich Meisterschule gemacht, der hat sich auch selbstständig gemacht und wir arbeiten hin und wieder mal zusammen. Er ist angefangen und unterstützt mich auch ab und zu bei Neubauten. Und das ist toll. Aber er hat es auch in seiner Region, dass er sagt, nee, mit dir ist total gut. Also wir verstehen uns richtig gut. Und aber mit den anderen auch bei sich im Umkreis, keine Ahnung, warum das so ist. Blödsinn eigentlich. Wir haben alle genug zu tun. Und ich finde das immer, ich habe gar keine Zeit, mich um andere Leute zu kümmern. Ich finde das immer bewundernswert, wie viel Muße andere sich über andere kümmern. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt.
Das kann eine positive Energie auch sein, wenn ich das auch wirklich zum Netzwerken nutze.
Klar. Ne?
Das kann aber auch mich im Endeffekt auffressen, wenn ich mich nur die ganze Zeit darüber echauffiere, wie es bei anderen läuft.
Ja,
ne?
Also man muss, also wir hatten auch mal 2 Wochen Stillstand-Telefon und da haben wir auch gesagt, okay, was machen wir jetzt? So, und da haben wir geguckt, was wir machen können über Social Media, haben ein bisschen andere Werbung geschaltet und dann lief das wieder, ne? Aber würde mich jetzt nie hinsetzen und gucken, was der andere macht. Wie gesagt, keine Zeit dafür.
Ja. Aber du kriegst auch positive Rückmeldungen.
Ja, ja. Also auch im Kundenbereich toll und immer, ach, ich kenne sie aus dem Fernsehen, ist immer ganz niedlich bei den Omis. Aber das ist auch schon natürlich auch positiv, klar. Ja. Also überwiegend positiv.
Hat sich schon mal aus dem Bundesgebiet von den Malern jemand bei dir gemeldet und gesagt, boah, Jessi, das, was du machst, das finde ich cool?
Ja, das gibt den einen oder anderen, klar. Das auf jeden Fall. Und wir haben auch schon Kaffee getrunken und es ist schon mal ein Maler zu mir gekommen, der wohnt aber, ich habe vergessen, wo der wohnt, aber weiter weg. Und das fand ich total cool. Dann haben wir uns abends zum Essen getroffen und dann hat er sich meinen Betrieb angeguckt und hat quasi mein Konzept kopiert.
Ja.
Sozusagen. Er hat auch ganz viele Privatkunden und wir sind auch immer noch im Kontakt und er freut sich immer und ich meine, so soll es ja auch sein, ne?
Ja. Aber, so, aber das ist doch mal das geilste Lob, was man eigentlich bekommen kann, wenn dein Konzept so stimmig ist, dass man das auch kopieren kann und jemand dadurch seinen Betrieb verbessert. Da geht es uns ja allen besser damit.
Natürlich. Also wenn das jetzt jemand anders gemacht hätte, wäre ich hingefahren und hätte gesagt, geil, kannst mir helfen? Ich will das auch.
Ja. Jetzt, wo du, ich sag jetzt mal, die 4-Tage-Woche in Anführungszeichen, die flexiblen Arbeitszeiten, die so gut bei dir funktionieren, eingeführt hast und du auch dank geiler Organisation deinen Betrieb und das Thema Familie so gut unter einen Hut bekommst und das Ganze so gut bewältigst. Wo siehst du denn die Zukunft im Handwerk oder für andere Betriebe? Du hast vorhin schon gesagt, na, in den nächsten paar Jahren müssen sich die Betriebe auch umorganisieren und umstellen. Wo geht da in deinen Augen die Reise hin, gerade vielleicht für Betriebe, die sich auch um Privatkunden kümmern, so wie du es tust?
Also ich finde, Digitalisierung ist ein großes Thema. Das sind wir ja auch seit ich die Umstellung mit der 4-Tage- und den flexiblen Arbeitszeiten habe. Ich war da total gegen, fand ich ganz schlimm mit iPads und alles neu. Aber mittlerweile ist es wirklich so, das ist so einfach, auch unser Warenwirtschaftssystem, würde mein Dozent jetzt sagen. Also die Maler buchen übers iPad das Material und die Mädels packen das in ihren Wagen. Also jedes Auto hat einen kleinen Einkaufswagen bei uns. Also diese Organisation, man muss sich ändern. Ich sage immer, alte Zöpfe abschneiden. Das ist super wichtig, wenn man mitschwimmen möchte.
Ja.
Das ist echt, ja, also ich glaube natürlich auch, wenn man sich gar nicht verändert und also, schwierig. Stillstand ist Rückstand, würde ich immer sagen. Das ist so. Also man muss mitschwimmen, auch wenn das schwierig ist und auch wenn man Mitarbeiter motiviert, was Neues anzufangen. Es war ganz schwierig, auch mit den iPads. Viele kannten es nicht, die einigen schon. Aber mittlerweile, natürlich sind noch Stellschrauben da, klar, wo es halt noch nicht so perfekt ist, was wir noch besser machen können. Aber wir merken das ja mit dem Ganzen drumherum, das Betriebsklima, also wir sind gut organisiert, es fällt uns alles leichter. Also durch diesen ganzen, mein Altgeselle hat immer gesagt, iPad-Scheiß.
Ja.
Aber mittlerweile ist es wirklich gut. Also es ist, also unser Motto ist wirklich alte Zöpfe abschneiden.
Ja, cool. Wo du sagst iPad-Scheiße, muss ich nochmal kurz einstreuen. bei mir, wo in der Region, wo meine Familie herkommt, aus der tiefsten Zone.
Ja.
Da ist das dann nicht iPad-Scheiße, sondern die scheiß Wischkiste.
Auch geil. Ja, also ja. Die Jungen finden das natürlich super, ne? Also auch Michel und Juan und die ganzen Azubis, die werden natürlich auch vertraut damit und die kriegen das natürlich noch leichter hin.
Ja, klar. Das geht dann leichter von der Hand, wenn du mit Technik groß wirst, ist das halt einfach
also
nochmal was anderes.
Ich bin da auch nicht für, ne? Ich habe auch ein neues Malerprogramm bekommen, Windworker. Es war für mich total schwierig. Mir war es richtig peinlich, als Michi dann kam. Sie hatte das innerhalb gefühlt von 20 Minuten gecheckt. ich frage sie heute noch. Aber wie gesagt, ich bin halt auch kein Typ dafür, ne?
Ja.
Und
es ist ja auch, ich glaube, was Digitalisierung angeht, ist es halt auch ein Thema, was überfordert.
Ja, absolut. Es
ist auch gerade wenn du bei null anfängst ja. zu digitalisieren, weißt du halt erstmal nicht, wo fängst du an mhm. und wo hörst du dann auch auf.
Ja.
Du kannst dich auch zu Tode digitalisieren, ja. ohne dass es dann, also
absolut.
Dass du dann irgendwann auch keinen Mehrwert mehr rauskriegst. Aber zum Beispiel, wo du sagst, Winworker ist natürlich eine super umfangreiche Software. Du kannst ja darüber alles machen. Du kannst
alles.
Angebote erstellen, Rechnung schreiben, du siehst deine Einkaufspreise bei deinen Händlern, du hast sogar irgendwie, also mobile Zeiterfassung ist mit drin, Mahnwesen ist mit drin, ja. der erinnert dich daran, ob die Rechnung eingegangen ist und so weiter. Aber es ist halt auch dementsprechend komplex.
Ja, genau. Aber wenn du halt eine da sitzen hast, die das versteht, ist es alles super und die findet es gut.
Ja.
Dieses, also sie sagt dann auch immer, oh, ich habe wieder was gefunden, ich habe das ausprobiert. Wird mir im Traum nicht einfallen, das auszuprobieren. Also ja, aber so sind wir halt unterschiedlich, ne?
Ja. Ja, gut, ne? Also stell mal vor, du müsstest das jetzt, also deinen Betrieb in der Größe noch mit Excel führen.
Nein, das geht natürlich nicht, das
ja.
weiß ich auch.
Ja.
Nein, das ist schon gut so.
Ja.
Dafür kann ich einen Teppich legen und Wände streichen. Das
ja.
kann sie nicht.
Die richtigen Leute auf den richtigen
ja,
Positionen.
Das ist so, das wirklich. Ist so. Das ist echt so.
Ja. Dann ganz herzlichen Dank an alle fürs Zuhören beim Podcast Live und mit Farbe. Vielen Dank, Jessi, dass du dabei gewesen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken.
Ja, ich sag auch danke. Es war mega.
Freut euch auch auf die nächste Episode, wo ich mit Maren Kogge zusammensitze und über das Thema Diversität im Handwerk spreche. Macht's gut. Bis dann.